Down, set, short.
Am Sonntag findet das erste reguläre Saisonspiel der NFL in Berlin statt. Hier bei mir, quasi vor der Tür. Nicht ganz. Es ist ein gutes Stück entfernt. Aber egal. Die Indianapolis Colts spielen gegen die Atlanta Falcons. Und wir haben uns gedacht, ja, da lohnt es sich doch mal, eine etwas ausführliche Preview zu machen, um euch auch perfekt vorzubereiten auf dieses Spiel.
Ja, ich finde, das ist ja auch wirklich ein Spiel. Also sind wir mal ganz ehrlich, als wir drauf geguckt haben auf den Schedule im Mai oder wann auch immer, Mai, Juni, war jetzt Falcons gegen Colts vielleicht nicht das größte der Gefühle, so rein sportlich betrachtet. Und wie es halt so ist manchmal in der Saison, dann guck, dann hast du jetzt, wir haben nächste Woche haben wir das Madrid-Spiel noch als letztes International Game. Und da haben wir drauf geguckt und dachte so, oh, Dolphins Commanders, das könnte aber echt ein schönes Spiel werden.
Ja, ja.
Und jetzt schaust du drauf, wir sind in Woche 10, wir wissen alle, wie schnell es in der NFL geht. Und wir haben einfach das Überraschungsteam der Saison, die Storyline der Saison nach der Trade-Deadline, alles in einem Team bei den Colts und ein Falcons-Team auf der anderen Seite, das einfach nach wie vor die komplette Wundertüte ist. Also wo du nicht weißt, verlieren die heute chancenlos gegen die Dolphins oder schlagen sie die Bills. Ist alles drin, volle Palette. Auch hier natürlich ein junger Quarterback. Also so narrativmäßig, Storyline-mäßig. Wirklich ein überraschend cooles Matchup, muss man wirklich sagen.
100%. Ich war gar nicht so, also sportlich gesehen, war ich, glaube ich, optimistischer, als das Matchup veröffentlicht wurde. Mhm. Was aber vor allem daran lag, dass ich dachte, wir bekommen ein Duell zwischen zwei jungen Quarterbacks, nämlich Anthony Richardson und Michael Penix. Und wer weiß, was das dann nach 9 Wochen ist. Also es hätte ja auch irgendwie in eine ganz andere Richtung gehen können. Ja, letztendlich ist es Daniel Jones gegen Michael Penix und man muss froh sein, dass es so gekommen ist. Sonntag 15:30 ist Kickoff. Die Falcons stehen 3-5 nach 3 Niederlagen in Serie. Die Colts stehen 7-2. Haben jetzt einen kleinen Dämpfer bekommen gegen die Steelers. Wir können hier aber nochmal einen Blick darauf werfen, wie sie da hingekommen sind. Vor allem die Colts, du hast es gerade schon angesprochen, das Überraschungsteam der Saison. Und ich weiß gar nicht, ob ich so viel optimistischer war bei Dolphins gegen Commanders, weil, wie ihr euch erinnert, ich hatte vor der Saison 2 AFC-Teams, wo ich einfach ein riesiges Implosionspotenzial gesehen habe, wo ich gedacht habe, okay, da könnte wirklich alles in sich zusammenstürzen. Das waren die Dolphins und das waren die Colts.
Mhm.
Colts. 50% lag ich richtig, aber zur Hälfte halt maximal falsch, wenn ihr versteht. Weil bei den Colts hätte man nicht weiter daneben liegen können, gebe ich ganz offen zu. Der Hauptgrund ist natürlich, dass Daniel Jones, also erstmal, dass Daniel Jones überhaupt Starter ist. Ich weiß gar nicht, doch bei der Prognose stand das schon fest. Ne? Da wussten wir schon, dass sie mit Daniel Jones reingehen, glaube ich.
Ja, doch, ja.
Aber der Hauptgrund ist halt, dass der viel besser spielt, als ich das jemals erwartet hätte. Dass die Offense in sich so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht, dass die eine solide Offense sein können. Auch mit Daniel Jones, fair enough. Aber die sind Platz 1 in EPA per Play. Wir haben vor ein paar Wochen das Offense-Ranking gemacht, wo sie bei mir auf 1, bei dir auf 2 waren. Aber auch die Defense spielt besser, als ich das gedacht hätte. Auch die sind Platz 10 immerhin in EPA per Play. Wir kommen gleich noch zu dem Thema, warum sie vielleicht sogar jetzt noch besser werden.
Mhm.
Bei aller Euphorie muss man ja aber schon festhalten, also zum einen das, was ich gerade schon gesagt habe, das Spiel gegen die Steelers war ein kleiner Dämpfer mit 6 Turnovern, das war schon ugly. Das wird aber nicht jede Woche passieren.
Ja.
So, darauf kann man sich eigentlich verlassen. Sie konnten auch da den Ball eigentlich bewegen. Trotzdem, ich finde, die nächsten Wochen werden mehr Aufschluss darüber geben, wie nachhaltig dieser Erfolg der Colts ist, wie anpassungsfähig man ist, wie man mit Rückständen und auch Rückschlägen umgeht, weil zur Wahrheit gehört eben auch, bisher haben die Colts gegen 3 Teams gespielt, die jetzt nach 9 Wochen einen positiven Rekord haben. Und 2 Spiele davon haben sie verloren.
Mhm. Ja, das ist ja eben genau das, darüber haben wir in der ersten Saisonhälfte einige Male gesprochen. Ich meine, im Endeffekt ist es ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es irgendwo fair zu sagen, naja, du kannst halt nur die Teams schlagen, die auf deinem Schedule sind. So. Und
klar,
das haben sie weitestgehend gemacht. Auf der anderen Seite
das
ist
sagen
es halt,
auch Broncos-Fans.
Das sagen auch Broncos-Fans. Ja, korrekt. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn man das mal mit ein bisschen mehr Kontext betrachten möchte, sind es eben diese Woche 1 Dolphins gewesen, die auseinandergefallen sind. Schon 2-mal die Titans, die Raiders, Cardinals mit Backup-Quarterback, die Chargers, glaube ich, ohne Offensive Line. Was hast du gesagt?
Ja, gut. der Backup-Quarterback, der besser spielt als der Starter, ja. Aber
fair, fair enough. Gut, da haben sie auch fast verloren, ehrlich gesagt, in dem Spiel. Also, ja. Es sind schon. Und dann haben wir ja immer gesagt, zweite Saisonhälfte, da werden wir mehr über dieses Team erfahren. Und die hat jetzt mit dem Steelers-Spiel angefangen. Das war natürlich kein schöner Auftakt in dem Sinne. Gleichzeitig, wie du gesagt hast, das wird nicht jede Woche so aussehen, aber eben mit Spielen noch gegen die Chiefs, gegen die Texans ja. Zweimal, gegen die Seahawks, gegen selbst so ein Team wie Jacksonville zweimal, wer weiß, weirde Division-Spiele, da kann auch ja, mal auch komische Sachen passieren. Niners noch, genau. Ja. Also wir werden deutlich mehr erfahren über dieses Team in der zweiten Saisonhälfte und dann werden wir auch noch mal ein besseres Gefühl dafür haben, weil die werden in die Playoffs kommen. Das, also, ne, da müssen ja, wir, glaube ich, nicht groß drum reden. Aber wir werden ein sehr viel besseres Gefühl dann haben, sagen wir mal, in 6 Wochen oder in 5 Wochen, was das für ein Playoff-Team sein kann.
Aber schauen wir mal auf dieses Spiel, weil die Falcons gehören jetzt auch nicht zu den Teams, die nach 9 Wochen positiven Rekord haben. Aber schauen wir vor allem mal auf das neue shiny Puzzlestück. Mhm. Sauce Gardner. Wir haben den Trade besprochen, haben einen Short dazu gemacht. Wer das noch nicht gehört hat, gerne nachhören. Da haben wir auch intensiv darüber gesprochen, warum man diesen Trade jetzt vielleicht nicht aus sportlicher Perspektive, aber mit Blick in die Zukunft ein bisschen kritisch betrachten kann aus Colts Sicht. Sauce Gardner war ja im Concussion-Protokoll, wird aber spielen. Und das ist natürlich ein riesen Upgrade, weil auf Corner hatte man eh schon so ein bisschen Probleme, rein sportlich gesehen, aber natürlich auch Verletzungssorgen. Javarius Ward, Mike Hilton, beide auf IR. Dazu kommt aber jetzt für dieses Spiel, dass DeForest Buckner nicht spielen wird. Das ist natürlich ein herber Verlust an der Defensive Line. Gerade gegen ein Team wie die Falcons, die ja eigentlich mit ihrer Offensive Line und den Running Backs da ansetzen können sollten, aber es viel zu selten machen.
Ja, und muss man fairerweise sagen, die Offensive Line ist halt auch echt angeschlagen. Also wir hatten natürlich den Ausfall von Caleb McGarry, das ist jetzt ein paar Monate an dem Punkt schon her, der hat ja schon sich in der Offseason verletzt, der nicht dabei ist. Das heißt, wir haben auf Right Tackle den Backup. Dann ist Matthew Bergeron verletzt. Der wird auch nicht spielen diese Woche, einer ihrer beiden Starting Guards. Das heißt, wir haben da einen Backup noch mit drin, der hat eine Knöchelverletzung. Sprich, wir reden dann eben, ihr Swing-Tackle, Storm Norton, ist ja auch raus. Also wir reden halt wirklich schon, wir sind schon tiefer in der Offensive Line drin bei den Falcons, was so die Backup-Situation angeht in mehreren Spots. Und das merkst du teilweise. Und ich finde aber vor allem, was eben eklatant ist, also wir kommen gleich aufs Run-Game, das ist ja das Herzstück natürlich der Offense, aber ich finde, was du eben extrem merkst, und das war jetzt auch gegen die Patriots wieder so am vergangenen Sonntag. Penix ist einfach auch in der Pocket nicht mobil. Also Penix ist generell jetzt kein mobiler Quarterback in dem Sinne, dass er viel irgendwie scramblen würde oder so. Das macht er hier und da mal, aber ist nicht sein Spiel, nicht mehr sein Spiel, muss man sagen. Aber er ist auch in der Pocket nicht mobil. Und was ich damit meine ist, wenn der von seinem Spot wegbewegt wird, leidet die Accuracy echt brutal. Und deswegen wird er noch viel besser darin werden müssen, auch Pressure zu antizipieren und frühzeitig zu reagieren, weil seine Accuracy ist eh schon nicht konstant. Und wenn er eben irgendwie off-Plattform werfen muss, dann verfehlt er echt viele Bälle. Es gibt absolut Bälle in seinem Arsenal, die ich wirklich mag. Also diese, wenn er so scharf über die Mitte geht, on time, diese Bälle Richtung Sideline, da sind gute Pässe dabei, auf jeden Fall. Und dass er den Arm hat, wissen wir auch. Aber ich glaube, der Knackpunkt, was das Passing-Game angeht für dieses Spiel, wird sein, eben ohne DeForest Buckner, können sie Penix oft genug von seinem Spot wegbewegen? Schaffen sie es, dass der mehr 2 Schritte zur Seite machen muss, die er nicht machen will? Schaffen sie es, dass er den Ball vielleicht diese halbe Sekunde länger hält? Latu spielt eine ganz gute Saison. Ich würde sagen, keiner ist jetzt herausragend in dieser Defensive Line für die Colts. Sie blitzen ja auch nicht viel. Das wird halt hier jetzt super spannend zu sehen, weil plötzlich haben sie eben so einen wirklich Top-Nummer-1-Corner. Wir wissen ja überhaupt gar nicht, was Lou Anarumo mit dieser Defense dann anders macht. Also ist er vielleicht aggressiver, wenn er sich mehr leisten kann in dem Sinne.
Ja, Lou Anarumo hätte ich jetzt nicht zwingend heute angesprochen, aber wenn der Name schon fällt. Ich glaube, lass mich noch ein paar Wochen ins Land ziehen. Ich glaube, da muss ich eine kleine Entschuldigungsrunde drehen, weil vielleicht war nicht er das Problem bei den Bengals. Also vielleicht war einfach wirklich die Qualität die individuelle und er hat vielleicht sogar noch mehr rausgeholt, als das möglich gewesen sein sollte, weil bei den Colts macht er jetzt wirklich einen guten Job, weil er auch einfach wieder bessere Spieler zur Verfügung hat und jetzt einen richtig guten Spieler noch dazu bekommen hat. Aber für wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass die Colts das, also du hast es jetzt ja gerade so ein bisschen offen gelassen und gesagt, ja, sie müssten das hinbekommen, aber für wie wahrscheinlich hältst du es, jetzt auch mit dem Upgrade natürlich dann in der Secondary.
Ich frage mich halt, ob das das Matchup ist, in dem wir das gleich sehen. Weil, also du kannst ja einen Case dafür machen. Ich meine, der ist getradet worden am Dienstag, sprich dann Concussion Protocol, dann Reise nach Berlin. Der hat jetzt nicht viel Arbeit in dieser Defense bekommen, sagen wir mal
und
so.
Und eine Rumo-Defense,
die nicht leicht
auch
ist.
Nicht ganz ohne.
Genau, das heißt, du könntest ja wirklich ein Argument dafür machen. Vielleicht gibst du Sauce Gardner einfach wirklich eine Handvoll mehr Man-Coverage-Snaps, weil da muss er nicht viel verstehen. Da sagst du, das ist dein Gegenspieler und fertig. Auf der anderen Seite aber haben wir halt ein Falcons-Team. Klar, wenn Drake London outside spielt, ist es eine easy Geschichte. Da zu sagen, Sauce Gardner, geh dahin, also, wo Drake London steht. So, dann
genau,
cover
weil
den.
Eine easy Geschichte ist es nicht.
Also eine easy Geschichte, das sich so zu rechtfertigen. Genau.
Ja.
Die Aufgabe ist dann nicht leicht, aber das ist dann eine klare Zuteilung. Aber wir wissen ja auch, dass Drake London viel innen spielt und viel underneath arbeitet, durch die Mitte arbeitet. Und Sauce Gardner ist jetzt eigentlich kein Corner, der in den Slot mitwechselt. Also da haben wir schon so das erste Thema. Die Falcons, wenn sie es wollen hier in dem Matchup, werden, glaube ich, Drake London dann auch wegbewegen können von Sauce Gardner. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ist Gardner dann vielleicht in spezifisch jetzt diesem Matchup fast so ein bisschen verschwendet, wenn der dann outside irgendwie den Nummer 2, Nummer 3 Receiver covert? Auf der anderen Seite ist es ja trotzdem dann immer noch so die Dynamik, du kannst ja immer noch zu Gardner sagen, nimm den Receiver auf deiner Seite in 1 gegen 1 Coverage und den Rest regeln wir anders in der Defense. Aber dann haben wir auch natürlich mehr Flexibilität weg von diesem Matchup, weil wir sagen, Gardner schaltet einen aus und die anderen 10 Verteidiger, die bewegen wir andersrum und da machen wir vielleicht mehr Sachen damit. So könnte ich mir tatsächlich vorstellen, einfach weil man im Hinterkopf behalten muss, dass der halt jetzt quasi, ich weiß nicht, 3 Tage in dieser Defense gearbeitet hat.
Ja, also Drake London kommt so langsam wieder in Fahrt, beziehungsweise Michael Penix hat sich daran erinnert, was er Ende letzter Saison gemacht hat, nämlich sehr viel den Ball zu Drake London zu werfen und dass das ganz gut funktioniert hat. Drake London die letzten 4 Spiele eine Pace oder beziehungsweise einen Schnitt von 107 Yards pro Spiel, Receiving Yards. Das ist eine Pace von über 1800 auf die ganze Saison gesehen, also wenn die da weitermachen. Letzte Woche 3 Receiving Touchdowns, 118 Yards bei 9 Catches. Also die beiden haben sich wieder gefunden, deswegen sage ich, das ist keine leichte Aufgabe, den zu verteidigen. Glaubst du, das Run-Game funktioniert hier, die Falcons?
Das wäre also, daran wird es letztlich hängen. Ja? Wenn wir vom Matchup her gucken, die Run-Defense der Colts ist nicht so stark. Im Gegenteil, die ist eher wackelig. Platz 24 in Success Rate, EPA pro Play ist ein bisschen besser, aber down for down nicht wahnsinnig gut. Und jetzt fehlt DeForest Buckner, der wahrscheinlich ihr wichtigster Run-Defender ist, würde ich sagen. Ich glaube, wir werden hier viel auch jetzt umso mehr, weil Stretch-Runs, also so dieses Outside-Zone, alles, was in die Richtung geht, was ja eigentlich so das Herzstück des Falcons-Run-Games ist, das verteidigen die Colts ganz gut dieses Jahr. Ich glaube, zum einen deswegen und zum anderen, weil DeForest Buckner nicht spielt, werden wir mehr zwischen den Tackles sehen, mehr Inside-Zone, mehr Duo, gucken, wie kriegst du Blocker auf Second Level. Und da laufen die Falcons den Ball auch sehr gut. Also da ist Bijan ja auch wirklich gut. Das sind diese Runs, wo er einfach wahnsinnig gut Traffic navigiert, nochmal irgendwie einen Verteidiger aussteigen lässt, so schwer zu greifen ist und nochmal 5 Yards mehr rausholt. Das werden wir, glaube ich, mehr sehen. Und dann ist das so die Frage, kriegt Atlanta vielleicht mit dem eigenen Run-Game genug den Rhythmus gegen eine wackelige Colts-Run-Defense, die angeschlagen ist in der Mitte, wo sie dann vielleicht tatsächlich das Spiel mehr kontrollieren können, als wir es jetzt denken. Weil bisher könnten sie, also es gab nicht viele Spiele, die sie halt kontrolliert haben. Wie gesagt, die Falcons sind weird. Die Falcons hatten sehr viele merkwürdige Spiele. Aber es gab sie immer wieder mal. Und das war dann zum einen eben, weil sie offensiv den Ball sehr gut gelaufen sind, sehr konstant gelaufen sind. Und da können wir auf die andere Seite des Balls eigentlich schon kommen, weil sie eben Big Plays mit ihrer Defense gemacht haben.
Ja, und das ist eine sehr gute Überleitung natürlich. Wir haben es gerade schon gesagt, diese 6 Turnover der Colts, das wird nicht jede Woche passieren. Wenn sie aber passieren, mit 6 Turnovern und gerade in einem Turnover-Verhältnis von 6-1, gewinnst du halt in der NFL keine Spiele.
Ja.
Die Frage ist zum einen, was ist das Learning aus Colts Perspektive, aus diesem Steelers-Spiel, wie viel kann man aber auf der anderen Seite auch von den Falcons defensiv hier erwarten, weil das ist eine Defense, die unterm Strich nicht schlecht ist, wenn man so auf sämtliche Metrics schaut. Platz 14 in EPA per Play, das ist jetzt nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Platz 4 sogar, was zugelassene Yards pro Spiel angeht. Platz 6 in Pass Rush Win Rate, Platz 12 in Run Stop Win Rate. Also überall ist man in der oberen Hälfte mindestens. Aber es ist halt eine krasse Inkonstanz.
Richtig.
Du hast es vorhin schon angesprochen, ne? Also du gewinnst irgendwie gegen die Bills, weil du die bei 14 Punkten hältst, die Josh Allen Offense, nur um kurz danach die Dolphins Offense wieder zu beleben, die eigentlich schon komplett gone war. Ist es ein Matchup, was ihnen liegt?
Ich fürchte nein, ehrlich gesagt. Ich fürchte nein, weil Also die Matchups, in denen die Falcons Defense richtig gut war, war ja vor allem, wenn sie halt enge Coverage spielen konnten, den Quarterback dazu gebracht haben, den Ball länger zu halten. Die sind sehr, sehr aggressiv, wie sie Defense spielen. Viel Single-High, viel Man-Coverage, viel Blitzing. Und das hat zum Beispiel im Bills-Spiel war das ja überraschend, wie gut es geklappt hat. Nicht, dass sie so gut covern können. Das war ja eher so das Thema, na, haben die Bills genug Receiver-Qualität? Sondern eher, dass es halt in dem Spiel, in dem Matchup so funktionierte, weil ich eigentlich dachte, dass die Bills da heavy rausgehen, personellmäßig und den Ball laufen. Und das haben sie halt nicht gemacht. Und ich weiß nicht, warum. Das verstehe ich nach wie vor nicht. Aber als dann eben das Matchup so war, okay, Falcons, könnt ihr die Bills-Receiver covern und dann Druck auf Josh Allen machen, das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Ich weiß halt nicht, ob die Colts in diese Situation hier kommen lassen. Und vom Run-Game her, also wenn wir da mal auch an das Steelers-Spiel anknüpfen, klar, Daniel Jones war hier so die Story mit den ganzen Turnovern, aber es war ja auch das erste Spiel diese Saison, in dem Jonathan Taylor unter 50 Rushing Yards hatte. Es war sein erstes Spiel ohne explosiven Run, also keiner über 10 plus Yards. Sonst hatte er immer mindestens 2, jedes Spiel. Es war das erste Mal, dass er weniger als 3,9 Yards pro Run hatte. Fast alle seine Rushing Yards kamen nach Kontakt in dem Spiel. Mhm. Und in der Folge waren sie halt sehr viel in negativen Down-and-Distance-Situationen, so viel wie noch nie dieses Jahr. Und dann klappt auch das Play-Action-Passing-Game zum Beispiel nicht so wie sonst. Also das ist ja ein Riesenpfund eigentlich für die Offense. Gegen Pittsburgh war Daniel Jones 4 von 10 für 31 Yards, ein Interception und 4-mal wurde er gesackt bei Play-Action. Nur bei Play-Action, 4-mal. Bei 14 Play-Action-Dropbacks gegen Pittsburgh. Daniel Jones wurde über die ersten 8 Wochen insgesamt nur 9-mal gesackt. Jeweils 4-mal bei 14 Play-Action-Dropbacks. Deswegen ist es so dieses, kriegen die Falcons sie in zweiter und lang, kriegen sie sie in dritter und lang? Und das glaube ich leider ehrlich gesagt nicht, weil wenn die on-script bleiben, die Colts Offense, dann sind die schwer zu verteidigen. Und wir wissen auch, wie sie halt laufen können. Also was die Colts super viel machen, sind Runs, wo sie Blocker auf Second Level bringen. Einmal durch die Mitte, sie laufen den Ball sehr gut durch die Mitte, sind ja generell eine Offense, die viel Gap-Scheme auch läuft, also nicht unbedingt nur Zone-Blocking. Und sie sind sehr gut darin, Pull-Blocker auf Second Level zu bringen. Diese ganzen explosiven Runs nach außen, da haben sie regelmäßig halt irgendwie Guard und Center oder Guard und Tackle oder beide Guards, die dann den Weg frei blocken. Und da sehe ich echt einen riesen Mismatch gegen diese Falcons-Defense, die schnell, aber leicht ist. Colts sind ein Team, das besser als jeder andere Offense den Ball gegen Stackboxes läuft, was die Falcons eigentlich spielen wollen. Das ist ein Top 5, was Stackbox-Rate angeht. Das ist wahrscheinlich nicht das Mittel dann auch hier, was funktioniert, denke ich. Und dann, wir hatten jetzt ja gerade eben Pittsburgh besprochen, letzte Woche, oder wir haben es kurz besprochen, die sich sehr umgestellt haben, Coverage-mäßig, viel mehr Two-Deep-Coverages gespielt haben, viel mehr auf diesen tieferen Bällen auch saßen, was den Colts im Passing-Game echt Probleme bereitet hat. Ich bin sehr gespannt, ob die Falcons sich da was abschauen. Atlanta spielt halt mehr Single-High-Coverage als jede andere Defense in der NFL. Das ist eigentlich der krasse Gegenentwurf. Sie haben die höchste Blitz-Rate, sind Top 5 in Man-Coverage. Also strukturell eigentlich mehr so wie das, was Pittsburgh die ersten 8 Wochen der Saison gemacht hat. Und wo wir dachten dann, da ist ja ein furchtbares Matchup gegen die Colts. Pittsburgh hat sich dann umgestellt. Da bin ich sehr gespannt, ob die Falcons sich da auch anpassen. Weil wenn die Colts Single-High-Coverage kriegen, also allen voran Cover 1, Cover 3, sind sie halt eine Top 7 Passing-Offense, egal nach welcher Stat ihr mehr oder weniger guckt. Das wollen sie natürlich auch viel mit Play-Action attackieren, klar, da kommen viele auch dieser Shot-Plays her. Und wenn die Falcons ihnen das anbieten, und nochmal, wenn wir aktuell die Saison bisher gucken, müssten wir eigentlich davon ausgehen, weil es ist das, wie die Falcons-Defense spielt, dann glaube ich halt, dass die Colts den Ball sowohl am Boden durch die Mitte und eben mit diesen, wie gesagt, wenn ihr dann diese Pull-Blocker nach außen kriegt, mit den explosiven Runs nach außen bewegen können und dann über Play-Action immer wieder diese Crosser, immer wieder diese 1-gegen-1-Situation kreieren.
Ja, du hattest ja die Verletzungssorgen offensiv bei den Falcons angesprochen, aber in der Defense gibt es ja diverse Fragezeichen.
Ja.
Also wenn man da mal durchgeht, Zach Harrison, Leonard Floyd, Linebacker J.D. Bertrand, Jesse Bates, Mike Hughes.
Also Floyd alle, wird nicht spielen, das wissen wir schon.
Stimmt, der ist komplett raus. Die anderen, die ich angesprochen habe, ich glaube, die haben alle limitiert trainiert. Mhm. Das heißt, sie könnten vielleicht alle spielen. Muss man dann natürlich abwarten, aber es kann auch sein, dass ein, zwei davon ausfallen. Dann hast du ein paar Langzeitverletzte, Divine Diablo, der Linebacker, in der Secondary noch Clark Phillips. Also das sind schon, die sind nicht bei 100%, formulieren wir es so.
Mhm. Ja, das kommt noch dazu. Also gerade Floyd natürlich ein wichtiger Speedrusher für sie. ich weiß nicht, siehst du einen Ansatz? Ich tue mich echt schwer damit, weil dieses Spiel letzte Woche mit Jones, auch wenn man sich die Fehler individuell anguckt, das sind schon auch teilweise, nicht alle Turnover gingen auf ihn, um das auch klar zu sagen, aber es sind halt teilweise genau die Plays, die wir von Daniel Jones kennen. Sowas wie, ja, er arbeitet die Pocket nicht richtig und deswegen kommt der Pass Rush zu ihm. Oder er muss
das
von seinem ersten
Read. Das kann, finde ich, schon passieren.
Das kann hier passieren, genau. Aber er muss von seinem ersten Read weg, hält den Ball, liest aber nicht nochmal richtig und wirft ihn straight zum Linebacker. Solche Sachen. Diese Plays sind schon da. Das ist schon auch in seinem Profil immer noch. Aber wie oft kriegen die Falcons das halt hin?
Genau, weil die individuelle Qualität, die die Steelers da zur Verfügung haben, auf jedem Level der Defense,
genau,
ist halt dann schon noch eine andere. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein paar Plays gibt, wo gerade die Edge-Rusher der Falcons mit Speed die Tackles auf dem falschen Fuß erwischen und der Druck dann zu schnell kommt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch ein, zwei hässliche Plays von Daniel Jones geben wird. Aber ich weiß auch nicht, ob es genug sein werden. Ich meine, die Falcons sind schon eins der Teams, die häufiger mal Takeaways produziert hat. Stehen bei 7 Interceptions und 4 Fumbles. Ist jetzt nicht so, dass die das gar nicht hinbekommen. Also ich glaube, so ein, zwei Turnover kriegen wir schon zu sehen. Aber
vielleicht,
ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie das Down-for-Down-Game so limitiert bekommen, dass die Falcons irgendwie Probleme, die Colts irgendwie Probleme haben, den Ball zu bewegen.
Das ist halt das Ding. Ich denke, wenn, muss es eben wirklich, vielleicht nicht mal unbedingt über Turnover, das wäre natürlich das Beste aus Falcons Sicht, aber mehr über halt sowas wie Sacks und Tackles for Loss laufen. Also, dass du sie mal bei...
Ja, die Tackles for Loss.
Ja, da tue ich mich auch schwer mit. Aber Sacks, ich glaube, du hast ja gerade kurz schon gesagt, so mit ihren Speedrushern, vielleicht können sie da den Tackles der Colts ein bisschen Probleme bereiten. Und vielleicht kriegst du dann mal sowas hin. Ich glaube, wenn, dann eher wird es darüber laufen, weil eben, wie gesagt, ist eine Defense, die viel Man-Coverage spielt, werden sie, denke ich, hier auch machen. Und vielleicht schaffen sie es halt, dass Daniel Jones nicht unbedingt zum zweiten Read gehen muss, aber den Ball halt so eine halbe Sekunde länger halten muss, weil sie einfach von Anfang an eng in der Man-Coverage sitzen. Und wenn dann der Pass-Rush ein, zwei Mal durchkommt, das ist mehr so das, worauf ich achte, kriegen sie vielleicht 4 Sacks in dem Spiel. Ist das vielleicht so der Way to go? Und du beendest, oder du, das sind so die Wegbereiter, um irgendwie 3 Drives der Colts zu stoppen, weil du so bei, weiß nicht, bei Second und 5 oder was auch immer, 2005, 2006, Daniel Jones sagst und sie dann bei Third Down vom Feld kriegst. Das ist, glaube ich, eher, wie es laufen kann für Atlanta.
Jetzt haben wir hier endlich mal den Rahmen, um über Special Teams zu sprechen, Adrian. ich möchte das hier nämlich noch ansprechen, aus zwei Gründen oder vor allem aus einem Grund. Eigentlich komplett Downset-Talk untypisch, was jetzt passiert. Nicht nur Special Teams, sondern die deutsche Brille wird aufgesetzt. Ist mir ja in der Regel, wisst ihr, und uns beiden, glaube ich, komplett egal, welche Nationalität die Spieler da haben, über die wir sprechen. Wir sprechen vor allem über die, die ja relevant sind, was den sportlichen Impact angeht. Hier muss ich aber schon einmal kritisch draufschauen. Also, es gibt eine Sache, die mir aufgefallen ist in der Recherche. Jetzt hier spielt eins der besten Kickoff-Return-Teams mit den Colts gegen das schlechteste. Zumindest, wenn es nach Yards im Schnitt geht, wie viel man darauf geben will. Aber nur, damit ihr es mal gehört habt. Generell haben die Falcons in dieser Saison ein krasses Kicking-Problem. Die werden jetzt in diesem Spiel ihren dritten Kicker ins Rennen schicken. Parker Romo wurde entlassen. Der hat, glaube ich, 7 Spiele gemacht, nachdem Younghoe Koo 1 noch diese Saison gemacht hat und dann entlassen wurde. Und Romo war, was die kürzeren Kicks angeht, besser als Koo. Aber vor allem alles, was über 40 Yard war wackelig, also hat er eine 50%-Quote. Das ist dann einfach auf dem Niveau zu wenig. Aber vor allem wurde er dann entlassen, weil er letzte Woche den Extrapunkt verschossen hat beim letzten Touchdown, den die Falcons gemacht haben. Und es ist natürlich dann halt besonders bitter, wenn du mit einem Punkt verlierst, so wie es die Colts gegen die Patriots gemacht haben. Jetzt hast du Zane Gonzalez verpflichtet, der ist schon ein paar Jahre in der NFL unterwegs, ist, glaube ich, jetzt ein 5. Team. Letzte Saison dann in der 2. Saisonhälfte für die Commanders, auch unter anderem in den Playoffs am Start gewesen. Ich erwähne das alles, weil die Falcons haben Lenny Krieg unter Vertrag. Das ist ein deutscher Kicker. Der ist im Practice Squad der Falcons. Seit Anfang der Saison. Der Typ kommt aus Berlin. Das ist das Berlin-Game. Die Falcons wechseln zum 2. Mal diese Saison den Kicker. Und holen Zane Gonzalez. What are you doing? Das, also, mindestens mal für die, also wie schlecht muss Lenny Krieg im Training kicken, dass du das nicht zumindest in diesem einen Spiel ausprobierst. Ich weiß, es ist keine Charity-Veranstaltung, nur weil es ein International Game ist. Aber es ist ein wichtiges Spiel für die Falcons.
Nicht so, dass
aber
die anderen Kicker-Entscheidungen halt bisher so toll gewesen wären.
Es ist nicht so, dass Zane Gonzalez, der in den letzten, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, in den letzten 3 Jahren bei 3 verschiedenen Teams war und auch zu Beginn der letzten Saison und auch jetzt diese Saison bisher. Zane Gonzalez hat kein Field Goal mehr gemacht als Lenny Krieg diese Saison. Dass du das nicht, also wie gesagt, ich steck da nicht, ich hab's nicht gesehen, ich hab's im Training nicht gesehen, ich weiß nicht, wie da die Berichte sind, vielleicht gibt's da Falcons-Fans, die ein bisschen mehr darüber wissen. Ich bin halt nur einfach drüber gestolpert, weil, wie gesagt, es ist mir eigentlich schnurzegal, welche Nationalität da auf dem Platz steht und ob da jetzt ein deutscher Spieler irgendwo im Practice-Squad dabei ist. Aber gerade jetzt diese Situation ist halt so auffällig. Du wechselst den Kicker vor dem Berlin-Spiel. Ja. Und ich glaube, Lenny Krieg wurde sogar in Berlin geboren, auf jeden Fall in Berlin aufgewachsen.
Er ist auf jeden Fall Berliner, ja. Also genau. Ja, ich habe nur gesehen, also, dass er so derjenige war, der jetzt irgendwie für die ganzen Mitspieler so eine Liste an Restaurants und Empfehlungen und sowas zusammengebastelt hat. Das habe ich gesehen. Deswegen, also er kennt sich natürlich aus in der Stadt.
Hätte ich auch machen können.
Hättest du auch machen können. Hättest du auch kicken können,
Restaurants
ist die Frage.
Na, wir haben einen Kicker-Contest bei uns im Training gehabt, weil unser Kicker ausgefallen ist. Ich bin sehr präzise, da kommt der Fußball-Background.
Aber wenig Range,
oder was? Ich habe gar keine Range. Ich habe gar keine Range.
Also ich habe, das längste, was ich mal getroffen habe, waren 30 Yards. Field Goal. Das ist, mehr habe ich nicht getroffen.
Ich weiß gar nicht, ich bin, glaube ich, zu früh wurde ich aussortiert in dieser,
okay.
in dieser Challenge. Aber ich habe einen sehr geraden Kick, das muss ich schon sagen. Also sehr präzise, ja, aber wie gesagt, ultra kurz. Ich meine, ich habe auch einfach, du brauchst auch lange Beine, um diesen Swing zu haben. Die habe ich nun mal leider nicht. Aber zurück zu Lenny Krieg.
Das wäre
einfach bitter. Es ist einfach sehr, sehr ärgerlich.
Lass uns doch vielleicht noch kurz.
Übrigens, was Lenny Krieg wahrscheinlich auch seinen Mitspielern empfohlen hat, so wie ich gehört habe, sind die Dating-Apps in Berlin. Naja, ja, gut, anderes Thema.
Lass uns doch kurz noch mal schauen, weil vielleicht so ein kleiner Ausblick, was nach diesem Spiel so abgeht, gerade eben so mit dem Thema, was steht auf dem Spiel diese Woche. Falcons, du hast gerade gesagt, sind 3-5. Die haben nach diesem Spiel die Panthers, die Saints und die Jets. Also wenn die hier gewinnen, ist es nicht unrealistisch, dass die 7-5 stehen in 4 Wochen und voll im Playoff-Rennen sind. Wenn sie hier verlieren, auf 3-6 gehen, dann ist halt das Panthers-Spiel quasi schon ein Endspiel. Also wenn sie das dann nicht gewinnen, na, dann musst du eigentlich einen Haken dahinter machen. Und die Colts,
die Panthers schlägst du jetzt auch nicht im Vorbeilaufen.
Die Panthers sind ja auch, ich meine, die haben 30-0 gewonnen, das erste Spiel gegen die Falcons. Die sind ja auch ein weirdes Team.
Vor den
das,
Panthers.
Das sind jetzt, genau, das sind 2 weirde Teams einfach. Und die Colts, wir haben es schon einmal kurz gesagt vorhin, wer da alles noch kommt, bis Saison, die Chiefs, Texans, 2-mal Seahawks, Niners, Jaguars und so weiter. Also auch innerhalb der Division noch 4 Spiele gegen die beiden besseren Teams. Also alle Spiele noch gegen die beiden besseren Teams. Da ist der taffe Teil des Schedules, hat jetzt so mit dem Steelers-Spiel angefangen. Und was ich noch sagen würde bei den Colts, beide Niederlagen bisher kamen außerhalb von Indianapolis. Das ist nur für den Hinterkopf. Mhm. Die sind jetzt 7-2, die sind ein Team, was klar auf Playoff-Kurs ist, natürlich. Also selbst falls es in der Division noch mal irgendwie spannend werden sollte, was ich ehrlicherweise nicht glaube, weil ich weder den Jaguars noch den Texans dafür genug vertraue. Aber selbst falls das passiert, sind sie ja im Wildcard-Rennen auch weit vor der Konkurrenz. Sprich, das sollten sie schon hinkriegen. Ich finde es eine spannende Standortbestimmung dahingehend, dass wir jetzt eben aus dem klar schlechtesten Spiel vor allem für die Offense kommen. Und ich finde, jetzt ist ja so ein zweiter Maßstab noch dabei. Weil jetzt messen wir ja die Colts nicht mehr nur so, naja, was ist dieses Jahr möglich? Wie weit kommst du mit Daniel Jones und so weiter? Sondern jetzt haben sie halt so einen All-In-Move gemacht mit Sauce Gardner, dass diese Variable ja mit dazukommt. Also jetzt haben wir ja noch so ein, war dieser Trade die richtige Entscheidung? So, das werden wir jetzt nicht nach irgendwie 3 Wochen final bewerten und so, klar. Aber wenn jetzt Daniel Jones auch gegen die Falcons struggelt und wenn sie dann irgendwie gegen Chiefs und Texans die 2 Spiele danach irgendwie deutlich verlieren sollten, so, dann reden wir ja in einem Monat schon sehr anders über dieses Team.
100%. Aber das bleibt abzuwarten. Erstmal dieses Spiel, da sind die Colts mit 6,5 Punkten favorisiert. Finde ich eine große, krasse, also eine große Line einfach dafür, dass man ein International Game hat, wo man eh nicht weiß. Also da sind dann auch so Feinheiten manchmal, ne? Wie gut verarbeitest du den Jetlag, die Reisestrapazen, Lirum Larum und Ja, also klar, müssen die Colts hier favorisiert sein. Und sie sind auch für mich der klare Favorit, aber trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass du nach diesem Dämpfer gegen die Steelers hier die Falcons mal so eben wegputzt.
Genau, würde ich auch so sagen. Und gleichzeitig sehe ich die Line dann vielleicht sogar doch ein bisschen mehr als du, weil ich eben einfach denke, das Matchup, vor allem Colts Run-Game gegen Falcons Run-Defense, ist zu einseitig für Indianapolis.
Ich wäre auch nicht überrascht, wenn die das mit mehr als einem Touchdown gewinnen, aber ja, ich glaube, die Falcons sind hier nicht chancenlos. So, wir werden beide aller Voraussicht nach vor Ort sein, also du sehr sicher, weil du hast da einen Job, du musst da arbeiten, aber ich eigentlich auch, ich habe nur noch keine Tickets. Also mal schauen. Mal schauen, ob ich dann am Start sein werde in meiner Wahlheimat beim Spiel. Weißt du denn, wer die Halbzeitshow macht, Adrian?
Ich hab's gesehen und vergessen.
Weil du die Person nicht kanntest wahrscheinlich.
Völlig richtig, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt blamiere in der Aussprache The Kid LAROI.
Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Also, das war für mich aber auch wieder so ein Moment. Ich habe dann gesehen, der hat irgendwie zig Millionen Plays auf Spotify und Follower auf Instagram und keine Ahnung was alles. Ja. Wo ich dann auch wieder so dachte, naja, ich bin halt aber auch nicht die Zielgruppe dafür und ist okay.
Ja, also, ist halt Pop. Ist halt Pop von einem jungen Dude, der seinen Durchbruch, glaube ich, mit einem Song zusammen mit Justin Bieber hatte. Den man auch kennt. Genau, also den wirst du auch, zumindest wenn ab und zu das Radio bei dir läuft, wirst du den schon mal gehört haben. Den kennt man auf jeden Fall.
Ja.
Aber ist jetzt auch nicht in meiner, ist jetzt bei mir auch nicht der ganz präsente Name.
Ja, fair.
Dementsprechend, ja, aber das sind natürlich auch nochmal die wichtigen Themen hier.
Völlig klar.
Übrigens Grammy-Nominierung schon gehabt.
Völlig klar.
The Kid LAROI. Ja, das soll es dann an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet, vor allem aus sportlicher Perspektive, auf dieses Spiel Colts gegen Falcons, das erste Regular-Season-Game der NFL in Berlin. Ich freue mich sehr drauf, Adrian, ziemlich sicher auch. Mhm. Ihr solltet das auch. Und wenn ihr nicht vor Ort sein könnt, vielleicht seid ihr in Berlin, da gibt's auch ein Public Viewing. Und wenn ihr gar nicht in Berlin seid, dann überträgt natürlich RTL ab 14.30 Uhr das Ganze. Das soll's für heute gewesen sein. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Nicht vergessen, Dienst-Talk statt Montag. Und bis dahin, schönes Wochenende. Macht's gut, ciao.
Ciao, ciao.